Ich freue mich auch mal wieder hier bei euch, bei Ihnen zu sein. Ist ja doch schon ein paar Tage her. Palmsonntag. Ich habe einen Bekannten, der läuft Marathon. Und dann erzählt er von diesen Läufen, den er zum Beispiel in Berlin hat. Sagt, du läufst durch die Stadt. Dann gibt es Wände. Sagt, es ist so eine Wand, wenn du merkst, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr, da weiterzumachen. Ja, am liebsten würde ich mich hinsetzen und einfach aufhören. Ja, und so diese Überwindung, weiterzugehen. Ja, so dieses, die Wand durchbrechen, sagt er als Läufer. Er sagt, und dann kommen die Wände immer häufiger. Und dann hast du irgendwann das Olympiastadion vor Augen. Und dann läufst du da drauf zu und läufst durch das Marathontor hinein. Er sagt, und dann sitzen die Leute und jubeln. Und ab dem Moment, da weißt du, es hat sich gelohnt. Und hast du das Ziel vor Augen und drehst deine letzte Runde und bist am Ziel angekommen. Und ich habe gedacht, Palmsonntag ist wie dieses Marathontor, wo Jesus durchläuft und dann das Ziel vor Augen hat. Aber das Ziel ist nicht, dann hast du endlich geschafft, dann wirst du bejubelt, sondern das Ziel heißt, da wartet das Kreuz, da wartet das Leiden, da wartet die Erlösung dieser Welt und da wartet die Auferstehung. Und wenn wir Palmsonntag feiern, dann ist es nicht nur dieser Einzug von Jesus nach Jerusalem, sondern diese ganze Perspektive, dieses Ganze ins Blickfeld zu nehmen. Und deswegen heute nicht nur der Einzug nach Jerusalem. Markus, er stellt in seinem Bericht über Jesus diese eine Frage und das durchzieht das ganze Markus-Evangelium. Wer ist dieser Jesus? Das stellen die Menschen, die Jesus begegnen. Sie sagen, wer ist der, der sich anmaßt, im Namen Gottes Sünde zu vergeben, was ja nur Gott kann? Das stellen aber auch die, die mit ihm unterwegs waren. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus, dem sogar Naturgewalten gehorchen? Wer ist dieser Jesus? Und Markus, er beantwortet diese Frage immer mehr, indem er verschiedene Dinge zusammenfügt und zeigt, in diesem Jesus ist Gott selbst in diese Welt gekommen. Und diese Antwort, in ihm ist Gott selbst in dieser Welt gegenwärtig, um eine Erlösung zu schaffen, diese Welt mit Gott zu versöhnen. Diese Antwort findet am Ende in diesem letzten Abschnitt, wo es durchs Marathontor kommt, eine einzigartige Klarheit. Und wie wohl kaum vorher wird in diesem Geschehen, was sich dort ereignet, deutlich, hier ist Gott selbst in dieser Welt gegenwärtig, der jetzt seine Herrschaft aufrichtet, indem er die Welt erlöst, indem er Sünde und Verlorenheit und Tod überwindet und dem er zeigt, er ist dieser allmächtige Gott, die letzte Autorität über Himmel und Erde. Und er zeigt Jesus als machtvoll sanftmütig, als unverhandelbar anspruchsvoll, aber auch als provozierend unbequem. Und dieses gehört alles dazu. Und wir lesen jetzt mal diesen Text. Und ich lese nicht nur den Einzug nach Jerusalem, sondern auch diese folgenden Begebenheiten, weil die unmittelbar mit diesem Einzug nach Jerusalem zu tun haben. Ich lese euch nach der Basisbibel, ich weiß nicht, wer sie kennt, eine neuere Übersetzung, extrem gut und vor allem auch an vielen Stellen verständlich für jemand, der sagt, ich bin nicht geübt in 1912 Lutherdeutsch. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage und nach Bethanien am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, was macht ihr da? Dann sagt, der Herr braucht ihn, aber er wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die Jünger gingen in das Dorf und fanden den Esel. Er war an einem Hoftor draußen an der Straße angebunden. Sie machten ihn los. Einige der Leute, die dort standen, fragten sie, was macht ihr? Warum bindet ihr den Esel los? Die beiden Jünger antworteten genauso, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte, dann ließen sie es zu. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihren Rücken. Jesus setzte sich darauf und viele Leute breiteten ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere legten Zweige hin, die sie am Feldrand abschnitten. Die Leute, die vor Jesus hergingen und die ihm folgten, riefen unablässig, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei die Herrschaft unseres Vorfahren David, die jetzt neu beginnt, Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Als es spät geworden war, ging er mit den 12 hinaus nach Bethanien. Als sie Bethanien am nächsten Morgen verließen, bekam Jesus Hunger. Von weitem sah er einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Da ging er hin, um vielleicht auch Früchte an ihm zu finden, aber als er hinkam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu dem Feigenbaum, nie mehr soll jemals eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Zurück in Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort fing er an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempel trug, und er lehrte die Leute, die dabei waren, und erklärte ihnen, steht nicht in der Heiligen Schrift, mein Haus soll ein Gebetshaus für alle Völker sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Die führenden Priester und Schriftgelehrten hörten, was Jesus sagte. Weil sie Angst vor ihm hatten, suchten sie nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn die Volksmenge war begeistert über seine Lehre. Am Abend verließen Jesus und seine Jünger die Stadt wieder. Und früh am nächsten Morgen kamen Jesus und seine Jünger wieder an dem Feigenbaum vorbei. Sie sahen, dass er bis in die Wurzel abgestorben war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist abgestorben. Jesus antwortete ihnen, glaubt an Gott. Wahrlich, das sage ich euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, stürz dich ins Meer, wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern fest daran glaubt, dass eintritt, was er sagt, dann wird es für ihn geschehen. Deshalb sage ich euch, für alles, worum ihr im Gebet bittet, gilt, glaubt fest daran, dass ihr es bekommt. Dann wird es euch geschehen, wenn ihr euch hinstellt, um zu beten, dann vergebt den Menschen, gegen den ihr etwas habt. Dann wird euch euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen vergeben. Ich habe bewusst jetzt diesen längeren Abschnitt genommen. Ja, ich verspreche euch gleich, ich werde nicht bis zum Ende alles durchauslegen. Ja, das könnte das Abendessen sonst gefährden. Sondern einfach nochmal so ein paar Blickwinkel darauf zu richten. Das Erste, was uns hier begegnet in diesem Text, das ist, dass Jesus als der sanftmütige und mächtige Herrscher uns hier begegnet. Als der sanftmütige, mächtige. Vielleicht nochmal so ganz kurz zu vergegenwärtigen, was passiert. Markus schildert, dass Jesus in Bethphage am Ölberg war. Das sind ungefähr 800 Meter bis nach Jerusalem hinein. Ungefähr 1000 Meter bis zum Tempel. Das heißt, wer am Ölberg ist, der blickt hinüber über das Kidrontal und hat den Tempel vor Augen. Und von dort aus beginnt Jesus jetzt diesen letzten Wegabschnitt von seiner Wanderung aus Galiläa nach Jerusalem hineinzugehen. Und es hatten sich bereits enge Leute um ihn herum gruppiert, auch angeregt dadurch, dass er auf dem Weg in Jericho Blinde geheilt hat. Und die Menschen mit ihm waren und das natürlich entsprechend geprägt war von dieser Erwartung. Und dieser letzte Wegabschnitt, er ist von Jesus her sehr bewusst dazu gewählt, um zu zeigen, wer er wirklich ist. Auf diesen letzten Weg von Bethphage nach Jerusalem hinein will Jesus zeigen, ich bin dieser allmächtige Herrscher, der die letzte Macht übernehmen wird in dieser Welt und über Himmel und Erde. Und dazu auch das ganze Geschehen. Ich weiß nicht, welche Vorstellung ihr habt von diesem Palmsonntagsgeschehen. Mancher denkt ja, ja, dann haben die Jünger aus irgendeinem Grund auf einmal voller Begeisterung gerufen, Hosianna dem, der da kommt. Und es war alles so eine spontane Aktion, die begonnen hat. Völlig unberechnet und Jesus hat halt mitgemacht. Komplett anders. Jesus hat diese Aktion provoziert. Er hat sie gewollt. Er hat es auch angebahnt. Und jetzt sind viele Details in diesem Bericht sehr beachtenswert. Der Prophet Zacharia hat genau dieses Ereignis vorhergesagt, das Kommen des Messias. Und er hat deutlich gemacht, vom Ölberg her wird der königliche, der göttliche Messias kommen und er wird vom Ölberg her durch das Kidrontal in die Stadt Jerusalem einziehen, Sacharja 14. Und das haben die Menschen natürlich vor Augen gehabt, sie haben den Messias erwartet. Und noch mehr, Jesus, er fordert, bringt mir diesen Esel. Warum auf einmal den Esel, sonst ist er immer zu Fuß gegangen. Oder wird euch irgendeine Stelle im ganz Neuen Testament über Jesus bewusst, wo er auf einen Esel reitet? Eigentlich das Einzige. Aber warum jetzt der Esel? Weil Sacharja genau das vor Augen führt. Und da klingen vielleicht so diese Weihnachtstexte an. Freue dich, du Tochter Zion. Dein König kommt zu dir sanftmütig auf einem Esel reitend. Und Jesus, er nimmt jetzt das auf und er will an der Stelle den Menschen vor Augen führen, jetzt geht's los. Jetzt kommt der, von dem Sacharja geredet hat. Das bin ich, das hat er vorher immer wieder angekündigt, aber jetzt macht er es ganz öffentlich. Und das verstehen die Jünger und das verstehen die Menschen. Und deshalb wird er empfangen wie dieser königliche Herrscher. Sie legen ihre Mäntel auf das Tier, sie bereiten diese Mäntel auf dem Weg aus, damit er da drüber reiten kann. Sie nehmen diese Zweige vom Wegrand. Ja, und das war wie so ein Triumphzug, den sie damals bereitet haben, dem kommenden Herrscher. Und Jesus hat es so gewollt. Und dann kommt dieser Huldigungsruf. Dieser Huldigungsruf, Hosianna. Hosianna dem, der da kommt. Wisst ihr, Hosianna war eigentlich kein Jubelruf. Hosianna, das war ein Hilferuf. Jetzt hilf uns doch endlich. Greif doch endlich ein, mach doch was. Hosianna hat man Gott entgegengerufen. Ach, dass du endlich kommst und zeigst deine Macht. Dieser Ruf Hosianna geht auf Psalm 118 zurück und der war Teil der Passa-Liturgie. Und Jesus, er war ja unmittelbar vor dem Passafest. Das war da der Ruf, der dann in der Passa-Liturgie von dem Volk sich zu eigen gemacht wurde. Jetzt greif doch endlich ein, so wie du damals eingegriffen hast, als du dein Volk aus Ägypten herausgeholt hast. Jetzt zeig doch deine Macht. Oder wie es im Psalm gebetet wird, ach, dass du den Himmel aufreißt und dass du herabkommst auf diese Erde und wir endlich deine Macht sehen können. Und dieser Ruf, jetzt greif doch endlich ein, wird immer mehr zum Jubelruf, weil die Menschen plötzlich verstehen, in Jesus ist der da, der eingreift. Hier ist der Erhörer unserer Bitte da, der die Antwort auf diesen Ruf ist. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, schreien sie. Und damit wird ihnen bewusst, hier kommt nicht irgendein Mensch, hier kommt Gott selbst. Er betritt unsere Welt. Er nimmt sich um uns an. Wenn hier Gott kommt, dann hat die Weltgeschichte ihren Wendepunkt erreicht und dann wird nichts mehr sein, wie es vorher war. Hier ist der allmächtige Gott selber gegenwärtig und deswegen auch dieser Ruf, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, der da kommt. Das war der Ausdruck des Friedensreichs Gottes, wo sie wussten, mit Jesus kommt jetzt was ganz Neues, jetzt geht's los. Seine Herrschaft bricht hinein in diese Welt und wir werden sie erleben können. Und deswegen Hosianna in der Höhe. Diese Anbetung Gottes. Versteht ihr, was hier die Menschen verstehen? Sie sind an dem Wendepunkt der Weltgeschichte und wissen, hier ist jetzt dieser allmächtige Gott, der das Ruder dieser Welt herumreißt, die Welt mit sich selber versöhnt und seine Herrschaft aufrichtet. Ich kann diesen Jubelruf unheimlich gut verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal auch betet, greift doch endlich ein. Dieses Hosianna, mach doch was. Ich denke es manchmal, wenn ich unsere ukrainischen Familien im Gottesdienst sitzen sehe. Ihre Männer in Kharkiv. Jetzt greif doch endlich ein. Und da mache ich keinen Hehl daraus. Manchmal denke ich auch ganz unfromme Gedanken Richtung Putin. Wie Gott eingreifen könnte. Greif doch ein. Da ist der, der so tief in seiner Depression hängt und der sagt, Gott hat mich vergessen und ja, ich bin am Ende und da kommt nichts mehr und ich habe so gebetet, warum hilft dein Gott mir nicht? Und ich denke innerlich so dieses Hosianna, Gott, greif doch ein, es wäre doch für dich. Und dann ist es hell für ihn. Und so viele andere Dinge. Und wir feiern Palmsonntag und Jesus zeigt, ich bin doch da. Ich habe doch diese Welt betreten. Ich bin doch der, der dieser Erhörer von diesem Hosianna bin. Da hat es doch diese Wende gegeben in der Weltgeschichte. Und jetzt kommt so dieses Aber. Jesus kommt nicht wie bei einer koreanischen Militärparade. Das ist doch, was wir uns wünschen, oder? Das wäre doch der Wunsch damals gewesen. Jesus fährt mit dem Panzer nach Jerusalem, macht die Römer platt und sagt, ab jetzt gilt mein Gesetz. Das ist doch, was ich mir manchmal wünsche. Ja, du greifst ein, du haust rein, du machst alles neu, du veränderst es so ganz machtvoll vom Himmel her. Das ist doch, was ich manchmal genauso wünsche. Herr, du kommst mit deiner ganzen Macht. Und Jesus? Nee, der kommt nicht mit dem Panzer. Der ist auch nicht mit dem Schlachtross eingeritten. Nicht auf dem hohen Ross, sondern Jesus, er kommt auf dem Esel. Auf dem Esel als der Friedensbringer. Auf dem kamen nicht die Kriegsherren. Und er ist nicht abgehoben, sondern er ist mit seinen Jüngern unterwegs. Zugänglich, ganz nah. Ansprechbar für sie. Und er ist der, dem nicht die Menschen dienen müssen, sondern der den Menschen dient. Und das ist so das ganz andere Bild. Auf einmal Jesus, der schwach und sanftmütig erscheint. Und es wird uns manchmal zur Anfechtung. Du bist doch der, der die Welt in der Hand hat. Du hast doch die Macht. Du bist es doch. Warum sehe ich nichts davon? Warum so wenig Panzer? Warum so viel Esel? Warum so viel Sanftmut? Warum nicht endlich mal mehr? Machen wir uns bewusst. Der auf dem Esel sitzt, ist der, der die Stürme gestillt hat, der Tode auferweckt hat, der Dämonen vertrieben hat. Der auf dem Esel sitzt, ist der, der Kranke geheilt hat und der jetzt daran ist, die Macht des Teufels zu überwinden und diese Verlorenheit endgültig zu beseitigen. So kommt er in diese Welt hinein, ganz anders, als wir Menschen das erwarten. So kommt Jesus in meine Welt. Oft so ganz anders, als ich es erwarte. Ganz anders, als ich es erbitte. Manchmal weniger Panzer. Manchmal viel mehr, als der, der sanftmütig kommt. Mit mir unterwegs ist. Mit mir auf meinen Weg geht. Dem ich nachfolgen darf. Aber der mir manchmal auch fremd ist und nicht das macht, was ich will. Und trotzdem beim Sonntag, da kommt der, der alle Macht hat. Der alles in seiner Hand hat. Der neues Kapitel der Weltgeschichte aufgeschlagen hat. Der die Herrschaft Gottes in diese Welt, in mein Leben gebracht hat. Und dann ist Jesus als zweites derjenige, der unheimlich anspruchsvoll ist. Und zwar ohne Wenn und Aber. Da ist diese komische Sache mit dem Feigenbaum. Habt ihr euch auch überlegt, warum? Es ist doch eigentlich irgendwie schwer zu verstehen. Da sucht Jesus auf diesem Baum Feigen, obwohl nicht die Zeit für Feigen ist. Und wenn er keine findet, dann verflucht er ihn. Wisst ihr, das ist genauso, wenn ihr heute Nachmittag in den Garten geht und geht zum Kirschbaum und sagt, ich suche Kirschen, da sind keine Kirschen da, also wird er verflucht oder abgesägt. Das macht doch keinen Sinn. Was kann der arme Baum dafür, dass Jesus zur falschen Zeit dort Feigen sucht, oder? Das ist ja eigentlich so diese Frage, die sich da aufstellt. Aber jetzt aufgepasst. Jesus, er war nicht frustriert, weil er nichts zu essen fand und deswegen war das eine kleine Überreaktion. Ist halt manchmal so, dass er ein bisschen hart reagiert. Es ist nicht einfach eine Wuthandlung von Jesus, sondern das, was hier passiert, hat mit dieser Tempelreinigung zu tun, die im Zusammenhang geredet wird. Mit der Tempelreinigung, wo es heißt, am Abend vorher war Jesus im Tempel und hat sich alles angeschaut. Da kam er nicht als der Brandinspektor, der sagt, sind alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. Mal schauen, wie der Zustand des Bauwerks ist, müsste renoviert werden. Sondern Jesus, er ging in den Tempel und wollte das Volk Gottes sehen, das dort eigentlich bei seinem Gott sein sollte. Dort, wo sich diese Begegnung zwischen Gott und Menschen in unterschiedlicher Weise ereignet, im Opfer, in dem Gebet, in der Stille vor Gott, in dem Hören auf Gott, ja, das hat Jesus gesucht. Und dann wird beschrieben, das, was er gefunden hat, war genau das Gegenteil von dem, was er gesucht hat. Und jetzt sind wir beim Feigenbaum. Der Feigenbaum war für das Judentum damals ein sehr symbolträchtiger Baum, der ein Bild für das Volk Gottes war. Neben dem Weinstock war der Feigenbaum dieses Bild, was schon im Alten Testament genannt wird. Ja, verschiedene Propheten, unter anderem Joel, der von Israel spricht. Ja, und er sagt Gott, es ist mein Weinstock und mein Feigenbaum. Und Jesus, der selber das dann auch später in Lukas 13 genannt hat, ja, wo er Frucht bei seinem Volk sucht und das tut im Blick auf den Feigenbaum. Und das ist, was Jesus jetzt tut. Jesus, er sucht Frucht bei seinem Volk. Er sucht Frucht und das sind die Auswirkungen der Herrschaft Gottes im Leben des Volkes. Er sagt, ich möchte etwas davon sehen, dass dieses Volk zu seinem Gott gehört und dass diese Zugehörigkeit das Leben prägt und Folgen hat. Und was findet er? Nur Blätter von Frömmigkeit. Nur nach außen gewandte Frömmigkeit, wo man vielleicht in zwei Welten lebt. Im Tempel ist man fromm bis zum Abwinken. Da kann man die ganze Liturgie auswendig. Und da pflegt man das mit Hingabe. Und wenn man den Alltag betritt, dann hat es auf die Lebensgestaltung keine Auswirkung mehr. Da lebt man, als wenn Gott nicht dabei ist. Da hat man ihn befriedigt im Tempel und dann geht's ganz normal in den Alltag. Jesus, er sagt, diese Frömmigkeit, diese Blätter, die finden bei Gott keine Zustimmung. Es reicht nicht. Und das ist jetzt ganz anspruchsvoll. Er sagt, ich will, dass die Herrschaft Gottes in meinem Volk Auswirkung hat, dass davon der Alltag geprägt ist, nicht nur der Tempel. Jesus sagt, meine Herrschaft soll sich wiederfinden in deinem Umgang mit dem Nachbarn, der dir ständig auf die Nerven geht. Meine Herrschaft soll sich darin zeigen, mit den Verletzungen, die du mit dir trägst und die du anderen nachträgst. Meine Herrschaft soll sich darin zeigen, wie du mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, mit deinen Ressourcen umgehst. Meine Herrschaft soll sich darin zeigen, ja, in deinem Alltag, wie du lebst, was du von mir erwartest oder von mir nicht erwartest. Ja, merkt ihr, das ist auf einmal was ganz, ganz Konkretes. Und Jesus, er hat um dieses Volk gerungen, dass diese Herrschaft, dass diese Frucht der Herrschaft Gottes sichtbar wird. Und er spricht sehr deutlich an, und wenn das nicht passiert, dann ist irgendwann Ende der Fahnenstange. Und das hat er sehr deutlich gemacht. Da spricht er dann dieses Gleichnis kurz danach in Markus 12 von den bösen Weingärtnern, die sich verweigern, dem Anspruch des Herrn verweigern. Und Jesus sagt, am Ende wird alles von ihnen genommen und die werden hinausgeworfen. Dann spricht er von den Gerichtsankündigungen, von der Zerstörung des Tempels. Dort, wo die Menschen gesagt haben, ja, solange der Tempel noch hier ist, ist ja Gott gegenwärtig, da passt doch alles. Und 70 nach Christus ist es ja dann tragisch eingetreten, als das Volk zerstreut wurde und der Tempel zerstört, Jerusalem zerstört. Und das nur, sie haben sich nicht mehr auf ihren Gott eingelassen, sie haben nur noch diese Blätter der Frömmigkeit gepflegt, nur noch eine Form. Vielleicht noch was Kleines nebenbei. Historiker sagen, es gab damals wilde Feigenbäume. Vielleicht war das einer, auf dem oft eingetrocknete Feigen waren, die von den Menschen gegessen wurden. Und vielleicht war das gerade auch die Zeit zum Passafest, wo dann der Fruchtansatz ausgetrieben ist. Und dann wird dieses Gleichnis heißen, dass Jesus sagt, es wird ja schon reichen, wenn da noch ein bisschen was zu finden ist. Wenn da ein Ansatz ist von dieser Herrschaft Gottes. Wenn da noch was lebt in deinem Leben. Anspruchsvoll. Jesus kommt nicht, um sich bejubeln zu lassen. Jubeln reicht nicht aus. Jesus sagt, ich komme, um zu herrschen. Dich zu beherrschen. Dein Leben zu prägen. Dein Leben in meiner Hand zu haben. Und es soll sichtbar werden in den ganz konkreten Dingen. Und das Letzte, das ist dann Jesus, der konstruktive, aber auch unbequeme Kritiker. Und das ist dann so diese Tempelreinigung, wo Jesus hineingeht und er diesen Menschen zeigt, wie soll Frucht entstehen. Und dann kommt er und er stellt sich diesem frommen religiösen Treiben im Tempel in den Weg. Und dann kommt diese Aussage, diese Erklärung von dem, warum hat er diese Händlertische umgestoßen, warum hat er diese Taubenverkäufer weggetrieben. Dann nimmt Jesus zwei Zitate auf aus Jesaja und aus Jeremia. Und er sagt, dieses Haus soll ein Bethaus sein. So hat es Jesaja beschrieben. Ein Bethaus für alle Völker, für jeden Menschen. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das war die Aussage von Jeremia. Und damit zeigt Jeremia, eigentlich beraubt ihr hier Gott, dort wo ihr ihm dienen solltet. Ihr raubt ihm die Ehre. Ihr raubt ihm die Anerkennung. Ihr raubt ihm den Gehorsam. Ihr verbindet das nur für euch und für eure eigene fromme Wohlbefindlichkeit. Aber ihr haltet Gott das vor. Und Jesus, er zeigt jetzt aber ganz konstruktiv und sagt, ja, was soll ich denn dann tun? Und er sagt nicht, die Lieder müssen besser werden im Tempel, die Opfer ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen mehr. Ihr müsst häufiger in den Tempel kommen, ihr müsst mehr bezahlen für die Opfer. Das wäre alles nur Äußerlichkeiten. Sondern er sagt, dieses Haus soll ein Bethaus werden. Und beten heißt, in Beziehung zu Gott treten. Er sagt, dieser Tempel soll ein Ort sein, wo du ganz persönlich bei Gott ankommen kannst und diese Begegnung mit Gott Folgen hat für dein Leben, nämlich Früchte zu bringen. Und deswegen ist Jesus in diese Welt hineingekommen, deshalb heute auch dieser Palmsonntag. Dass Jesus kommt und sagt, mit mir kommt dieser ganze göttliche Herrscher in diese Welt. In deine Welt. Anders als du vielleicht denkst. Vielleicht nicht so machtvoll, nicht so in deinen Erwartungen. Aber er ist da. Und er ist da als der, der sehr anspruchsvoll ist. Der sagt, ich möchte nicht weniger als dein Leben beherrschen. Ich möchte alles prägen, dein ganzes Leben. Und er ist der, der dann aber auch sehr konstruktiv zeigt, wie soll das gehen. Sagt, nur durch die Begegnung mit mir. Dort, wo ich dir begegne und du mir begegnest, wo du dich meinem Einfluss aussetzt, wo ich Zugang bekomme zu dir, wo diese Begegnung nicht Form ist, sondern Leben. Palmsonntag, jubeln wir? Oder sagen wir Jesus, bitte komm. Zum Abschluss, in England wird heute ein Lied gesungen im Gottesdienst, das uns eigentlich nicht so bekannt ist als für diesen Tag. Denn dort singt man heute Tochter Zion, freue dich. Klassisches Lied für Palmsonntag. Und das setzt uns auf die Spur, freue dich, sieh dein König kommt zu dir. Ja, Hosianna, Davids Sohn. Eigentlich müssen wir das gleich noch singen. Ne? Und dieses Weihnachten ist dann oft verbunden mit dieser Bitte, die in diesem anderen Weihnachtslied kommt, macht hoch die Tür, was man heute eigentlich auch singen könnte. Die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und die einzige Antwort darauf heißt, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ich lade euch ein, dass wir jetzt einen kurzen Moment haben, wo jeder in der Stille einfach nochmal so den ein oder anderen Gedanken vor Gott äußern kann und sagen, das möchte ich mir mitnehmen. Oder vielleicht auch nur dieses eine sagen, Jesus, du bist damals nach Jerusalem eingezogen. Komm einfach so in mein Leben, wie du bist und im du Besitz. Und ich möchte dann mit uns beten. Jesus, du hast diese Welt betreten Nicht um einfach nur da zu sein, sondern du möchtest der Herr sein. Und du hast alles getan, um deine Herrschaft aufzurichten. Du hast alles überwunden, alle Mächte. Du hast den Teufel besiegt, den Tod überwunden. Und wir bekennen dich als den allmächtigen Gott, als den Herrscher über Himmel und Erde. Und wir bekennen dich als dem, der alles in der Hand hat. Und der das letzte Wort sprechen würde über unser Leben, über diese Weltgeschichte, über alle Dinge. Wir bekennen dich als den, der am Ende aller Dinge stehen wird, mit seiner Herrschaft und mit seiner Macht. Und wir beten heute, dass du bei uns einkehrst und dass du uns in deinen Besitz nimmst und dass deine Herrschaft über unserem Leben nicht nur aufgerichtet wird, sondern dass deine Herrschaft unser Leben prägt. Bewahr uns davor, diese Blätter der Frömmigkeit zu pflegen, in der wir uns nur um uns drehen, sondern immer wieder diese Begegnung mit dir zu suchen, die unser Leben prägt. Schenk du uns immer wieder neu dein Ankommen bei uns und verschenke uns immer wieder neu mit deiner Herrschaft, indem du unser Leben prägst, indem du uns beschenkst, indem du uns auf deinen Weg der Nachfolge mitnimmst. Wir wollen dir gehören, Jesus. Amen.